Es war die letzte Fahrt von Amerikas kampfstärkstem Kriegsschiff.
Wer ist in dem Hubschrauber?
Die kleine Maus hier, Miss Juli 89.
Ich liebe dieses Geschäft.
Die Party war heiß. Und sie war tödlich. Sie dachten nicht daran, dass ihre Atomwaffen in die falschen Hände fallen könnten. Das Pentagon auch nicht.
4 Minuten schneller als vorgesehen, die sind gut.
Jetzt hatten Terroristen das Kommando übernommen.
Wecken Sie den Präsidenten.
Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Dem Koch.
Lass mich los! Sind Sie in einer Spezialeinheit oder sowas?
Nein, ich bin nur der Koch.
Oh mein Gott, wir werden sterben.
Das ist nicht die Handschrift eines Kochs. Ich will, dass Sie Ihre Aktionen mit uns koordinieren.
Ja, Sir!
Wie ich sehe, haben Sie meine Befehle missachtet.
Ja, Sir.
Ryback gehört zu einer Eliteeinheit. Er ist Nahkampf- und Sprengstoffexperte.
Stehen bleiben!
Und ein erstklassiger Taktiker.
Ich kann sogar kochen.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3. Warte mal, nee, ich muss mal anfangen. Ich bin immer geneigt, sowas drin zu lassen, aber ich glaube, der Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer ist echt gering bei sowas. Also außer, dass sie sich denken können, oh Mann, die verkacken das doch wirklich so. Genau wie ich hier beim echten Leben. Vielleicht lasse ich es drin, vielleicht aber auch nicht. Erinnert mich so ein bisschen an die Frage, aber ich glaube, die haben wir schon mal zitiert, eines Hörers, der da mal fragte, ne, ob wir uns tatsächlich, also ob wir tatsächlich hier die Skype-Konversation öffnen, sofort anfangen zu reden und dann in dem Moment, wo wir sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal aufhängen.
Mach mal zu. Das wäre sehr süß, ja, aber nein, so gut vorbereitet ist, glaube ich, keiner von uns.
Nee. Also wir müssen uns warm reden, wir müssen uns tatsächlich auf die Filme vorbereiten, die wir besprechen und danach wird noch ganz viel geschnitten und gemastert und ein Intro und ein Outro dran gepappt und so weiter und so fort. Das ist Arbeit für Daniel und für mich. Hallo und herzlich willkommen. 423 habe ich gesagt, ne?
Ja, das, ich glaube, du wolltest zumindest, ja.
Wollte ich sagen. Ist ja auch nur eine Minisode, also wir müssen ein bisschen Zeit schinden.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob wir 42 Minuten 30 reden. Oder 4 Minuten 23. Aha. Ich kann mir ehrlicherweise kaum vorstellen, dass wir 423 Minuten reden über Under Siege, Alarmstufe Rot, beziehungsweise eigentlich Dreadnought.
Ne? Ja, eigentlich Dreadnought. Steven Seagal ist Alarmstufe Rot.
Ich glaube, da funktioniert das nicht ganz so gut. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob er Under Siege ist, aber er tut sich jedenfalls so.
Das ist richtig. Ich war mir sowieso am Ende des Films, obwohl ich ihn jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gesehen habe, ich bin mir immer gar nicht so sicher, was da eigentlich genau passiert und wer wo ist.
Ja, ich verstehe den Film, glaube ich, auch nicht.
Ist es unser Versagen oder das Versagen des Films?
Das habe ich mich auch zwischendurch gefragt. Mhm. Also ich meine, ich glaube, relativ sicher sein zu können, was der Film sein möchte. Mhm. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, der Film steht sich selber im Weg. Das fängt ja schon bei der Besetzung an.
Ja.
Also es ist, also ich meine, wer auch immer glaubt, dass Steven Seagal tatsächlich einen Schauspieler machen zu können, sollte, wie hatten wir das letztens in der Bonus-Episode, nach Hause gehen und sein Leben überdenken. Ja. Das funktioniert nicht.
Aber die Frage stellte sich ja 1992 schon gar nicht mehr so, weil er war ja ein etablierter Star und vor allem war er ein etablierter Warner-Star. Also er hat tatsächlich, glaube ich, nur Filme für Warner produziert. Es gab einen für Fox. Mhm. Deadly irgendwas? Impact oder so?
Hat er den nicht sogar selber gedreht? War er nicht sogar Regisseur? Hat die Golden Raspberry dafür gekriegt?
Bin mir nicht so sicher. Der heißt doch nicht Deadly Impact, der ist Deadly Revenge? Oh, verdammt nochmal.
Wir sind so wahnsinnig gut vorbereitet heute.
Nee, der heißt nicht Deadly Revenge. Out for Justice heißt hierzulande Deadly Revenge, sehe ich gerade. Für Fox hat er gemacht, ausnahmsweise mal 1990 zum Töten freigegeben, Marked for Death.
Aha.
Richtig. Das ist
und On Deadly Ground war ja der Regisseur. Jetzt haben wir es.
Ja, das macht mich auch wirklich fertig, dass tatsächlich die ganzen Steven Seagal-Filme im deutschsprachigen Raum fast nie einen Titel haben, der ansatzweise dem ähnelt, wie er im Original heißt. Mhm. Und man dann auch gerne mal sowas übersetzt wie Out for Justice mit Deadly Revenge für die deutsche Veröffentlichung.
Ja, genau. Englische Titel mit englischen Titeln zu übersetzen ist sowieso ganz große Kunst.
Ich hasse das. Also mir hat es früher nichts ausgemacht, aber in dem Moment, wo ich anfing, gemeinsam mit dir über Filme zu podcasten, macht es mir eben was aus, weil das verwirrt mich ohne Ende.
Ja, total. Total.
Wo waren wir eigentlich? Er war ein etablierter Warner-Star und deswegen war es eben auch, ne? Denkbar.
Genau, und ansonsten waren wir bei der Besetzung.
Die ist gut.
Ich weiß nicht so genau, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich meine, natürlich, ja, wir haben hier Bahnhofskino-Liebling Gary Busey wieder drin und den, ich meine, ich sehe ihn wahnsinnig gerne. Ich mag tatsächlich, wie er hier chargiert. ich glaube, er ist für mich persönlich mein absolutes Highlight des Films. Sein Chargieren gefällt mir nämlich tatsächlich sehr gut als Commander Krill. Mhm. Ich finde den Namen Krill übrigens großartig, die Wahl. Aber Tommy Lee Jones finde ich fast unerträglich hier. Mhm. Ich mag überhaupt nicht, wenn Tommy Lee Jones versucht zu over the top zu spielen. Ich glaube, das ist, ich finde es halt total cringy. Ich dachte halt ehrlicherweise immer, es lag an Jim Carrey damals in dem Batman-Film, aber ja. Nein, er macht das auch ohne den. Und ich mag ihn nicht sehen. Ich mag ihn einfach überhaupt nicht sehen hier in diesem Film. Was schwierig ist, weil er eben, ja, sagen wir mal, der Oberbaddie sein muss. Und ja, Gott, ganz ehrlich, gegen Erika Eleniak habe ich jetzt hier relativ wenig. Aber ob sie so in dem Film ist oder nicht, macht, glaube ich, auch keinen größeren Unterschied. Und Komini ist dabei, und darüber habe ich mich gefreut, weil ich freue mich eigentlich immer, wenn ich ihn sehe.
In der für ihn typischen Rolle dieser Art von Kino, nämlich die Nebenrolle Typ, ach, den kenne ich doch, aus Star Trek, ach, da ist er tot. Ja, ich bin mir sicher, wir werden ihm noch das eine oder andere Mal in dieser Funktion begegnen, ja. Ansonsten, ich stimme dir fast vollumfänglich zu und wir differenzieren das gleich noch ein bisschen aus, wenn wir weiter reden über Under Siege, Alarmstufe Rot. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch drauf gefreut und es gab sogar mal eine Zeit, ungelogen, in der ich mich regelmäßig auf neue Steven Seagal Filme gefreut habe. Aha. Aber die 90er sind ja nun mal vorbei, lange, lange vorbei und ich glaube, so gegen Ende der 90er, als dann wirklich auch schon anfingen, seine Filme noch nicht mal mehr ins Kino zu bringen, da war es dann auch bei mir vorbei. Ich glaube, es hing hauptsächlich damit zusammen, dass seine Filme eben meistens mit einer ab 18 Freigabe geadelt waren. Und es fühlte sich irgendwie immer so ein bisschen toll an für mich, als Heranwachsender einen Steven Seagal-Film zu sehen. Weil ich wusste eben, das sind Erwachsenenfilme. Als ich sie dann sah, dachte ich mir, ach, ja, das können aber andere besser, also irgendwie Sly Stallone, Arnie, auch Van Damme zu der damaligen Zeit durchaus schon eine Nummer größer. Aber ja, ab 18, hey, also Handkante ans Kinn und irgendwie Kieferbruch und das wirkte alles eben so ein bisschen schmerzhafter, ein bisschen schroffer und ja, jetzt plötzlich hier der große Studiofilm hat er schon vorher gemacht, aber diesmal eben mit richtig Budget, Under Siege. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor und dann philosophieren, brabbeln wir darüber, wie es dazu kommen konnte. Onkel schreibt bei der UFDB, Terroristen bringen die sich auf ihrer letzten Fahrt befindende USS Missouri in ihre Gewalt. Ziel der Operation ist die Entwendung der sich noch an Bord befindlichen Tomahawk-Marschflugkörper. Doch das Terrorkommando unter Tommy Lee Jones und Gary Busey hat nicht mit Schiffskoch und Ex-Elite-Soldat Casey Ryback gerechnet. So, soweit die Inhaltsangabe. Ausnahmsweise mal unter Aussparung der Figurennamen und Nennung der Schauspieler. Was vielleicht auch irgendwie, ich kann sogar nachvollziehen, woher das kommt, denn die spielen eben alle genau ihren Typ, glaube ich, ja, für den sie einfach bekannt waren, für ihre Star-Persona. Die hat sich ja, das hast du schon richtig erwähnt, in Sachen Tommy Lee Jones so ein bisschen geändert im Laufe der Jahre. Mittlerweile ist er eben der Stoiker vor dem Herrn, der irgendwie hauptsächlich gecastet wird, um möglichst unbewegt irgendwie in der Ecke rumzustehen und bedrohlich auszusehen.
Ja, oder alt und brabbelig zu sein, ja.
Ja, genau. So ein bisschen, ne? Der alterte Cowboy, der über das Leben nachdenkt.
Ja, so in etwa. Ich meine, sein Gesicht passt dafür auch durchaus, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ja.
Ich habe ein Zitat von Andrew Davis gefunden, ich glaube, das Positivste, was er über die Erfahrung gesagt hat hier mit Alarmstufe Rot, war, dass es ihn eben mit Tommy Lee Jones zusammengebracht hat, mit dem er dann im Folgejahr oder zwei Jahre später hier auf der Flucht gemacht hat.
Ja.
Was natürlich, glaube ich, in beider Karrieren der bis dato einfach größte Hit war. Tommy Lee Jones hat einen Oscar dafür gewonnen und für Andrew Davis war es einfach ein riesiger Kassenerfolg.
Und sagen wir mal, ich glaube auch, dass seine Rolle halt natürlich auf der Flucht ihn halt, sagen wir mal, auf ein neues Level halt gehoben hat. Ne? Weil ich glaube, JFK zum Beispiel kam, glaube ich, ein Jahr vorher raus. Ich glaube, ich hatte ihn nicht mal wirklich ernsthaft wahrgenommen. Also ja, nicht wirklich. Ne? Also mit all den Stars, die da rum.
Da war er doch JFK auf dem Gewissen.
Ja, quasi irgendwie. Aber trotzdem ist halt, ne, also sagen wir mal, wie halt alle anderen Sachen und Kevin Costner hier und Kevin Bacon da und so waren halt einfach, glaube ich, Donald Sutherland und all diese ganzen Leute waren halt, glaube ich, einfach viel präsenter.
Aber wir sind uns einig, die Schwulmafia aus New Orleans hat JFK getötet.
Wir sollten vielleicht auch mal über JFK reden. Ich weiß auch nicht, aber nun gut. Wie dem auch sei. Aber jedenfalls natürlich mit The Fugitive kam man halt dann so um die Ecke und denkst du, hups, wo kommt denn der her auf einmal? Sag mal, wenn er dann halt sowas wie Batman Forever gemacht hat, ist das halt eher fast ein bisschen ungewöhnlich, hatte ich so das Gefühl.
Ja.
Weil dann eben, sagen wir mal, die Men in Black Geschichte zum Beispiel viel passender, als passender wahrgenommen wurde. Ja. Halt stoisch, aber sich auch gleichzeitig ein bisschen drüber lustig machend und all das. Und genau, und hier, also mal Under Siege, nein. Also irgendwie gar nicht. Ne? Also ich meine, das ist halt, ich find's halt schon echt schräg, wie er überhaupt eingeführt wird. Mit den langen Haaren, der Lederjacke und da irgendwie den Rockstar gebend. Und ich meine, keine Ahnung, wie das gewesen wäre, hätte ich eben den Film halt damals schon gesehen, weil ich habe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt zum allerersten Mal gesehen. Ich hatte das Poster, ja. Ich habe aber eben, das eben so noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie Tommy Lee Jones auf mich gewirkt hätte als Trannix. Ist auch so ein dusseliger Name, ist aber egal. Wenn ich ihn halt nie vorher wahrgenommen hätte, ne? Wenn ich, da ich natürlich jetzt über 20 Jahre später da rangehe und sage, hey Mensch, Tommy Lee Jones, was macht denn der da? Hat mich nicht so überzeugt, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und da wir uns ja hier so ehrlicherweise ein bisschen in Die Hard auf dem Boot befinden, fand ich es eben auch eine schwierige oder eine seltsame Entscheidung, halt einen Jack halt irgendwie als Oberbösewicht einzuführen. Ist was anderes als Alan Rickman, also ernsthaft.
Ich habe auch im Kontext dieses Podcast-Formats über den ein oder anderen Tommy Lee Jones-Film aus den 70er, 80ern gesprochen und mich auch gefragt, habe ich die damals gesehen oder habe ich ihn tatsächlich vor Alarmstufe Rot überhaupt nicht wahrgenommen? Aber ich glaube, die ehrliche Antwort wäre eben auch das Empfinden, was du hast. Ich habe ihn vor Anfang der 90er nicht wahrgenommen. Er war irgendwo da. Ich muss ihn den JFK vorher gesehen haben, weil den habe ich mir im Kino angeguckt, JFK, ungleich zu Alarmstufe Rot, weil dafür war ich zu jung. Aber tatsächlich, ich bin nicht da rausgegangen und habe gesagt, das ist ein Tommy Lee Jones Film. Wobei man ja man sagen muss, Tommy Lee Jones spielt schon so die größte Nebenrolle in diesem Film. Er ist ja quasi so der Ober-Baddy-Strippenzieher, jetzt, wenn man dem Verschwörungsnarrativ hier von Jim Garrison in dem Film folgt. Ja, aber egal, klar, es ist kein Film, wo du reingehst und sagst, hier, oh wow, Tommy Lee Jones Film, großartig. Ich glaube, ich habe nicht so ein großes Beef mit dem Film wie du, kann ich schon mal vorweg schicken. Ich sehe aber auch seine Rolle als Schwachpunkt, nicht weil ich seine Darbietung jetzt per se schrecklich finde oder unpassend. Ich glaube, er hat einfach eine Entscheidung getroffen oder Andrew Davis gemeinsam mit ihm und das zieht er eben so durch und ich finde das dann auch legitim unter dem Gesichtspunkt künstlerischer Freiheit. Ich finde, es ist eben nur problematisch deswegen, weil im Grunde Gary Busey genau das Gleiche versucht.
Richtig.
Und sich die beide eben, ich habe die ganze Zeit das Gefühl eben, die versuchen sich beide gegenseitig in ihrer Hysterie und Drastik und Chargiererei irgendwie gegenseitig auszustechen. Und das ist dann irgendwann wirklich mühsam.
Richtig, das ist halt, Jim Carrey und Tommy Lee Jones all over again. Das ist schwierig. Tommy Lee Jones.
Ja, natürlich.
Batman Forever. Das ist halt genau die gleiche Situation de facto.
Ja,
sie stört mich hier tatsächlich.
Entschuldigung, ich musste kurz nachfragen, weil den Film habe ich erfolgreich verdrängt, ja.
Also hier funktioniert es ein bisschen besser als in einem. Das liegt aber auch, glaube ich, ganz stark daran, dass eben die Figuren halt von vornherein nicht ganz so bunt sind und so. Und ich kann Gary Busey eben irgendwie auch nicht böse sein, weil Gary Busey macht das, was Gary Busey macht in diesem Film dieser Art. Und dafür mag ich ja Gary Busey tatsächlich ganz gerne. Also, ne, dafür komme ich ja, das ist ja voll in Ordnung, da bin ich ja dabei. Für Tommy Lee Jones schwierig. Ist halt schwierig, weil ich ihn eben auch ganz schwer halt nur da so ernst nehmen kann. Und dann geben sie ihm halt auch so Szenen, wie wenn er eben dann mit den Generälen und im Dr. Strangelove Raum halt redet und so. Und so sie quasi an der Nase rumführt. Aber es funktioniert halt nicht ganz, wenn man als Zuschauer gleichzeitig denkt, der vielleicht stimmt es ja doch, was der da sagt. Weil der ist ja so freaky irgendwie. Also der noch, Gott, ich glaube, das führt nirgendwo hin, wenn ich es zu oft mache und wenn ich es zu viel vergleiche, aber wenn Alan Rickman halt was vom Pferd erzählt in Die Hard, dann merkt man, das ist eine Finte. Und das steigert die Figur von Hans Gruber. Wenn William Stranix in Under Siege das tut, dann könnte der auch rein theoretisch einfach gerade einen Spleen ausleben da.
Ja.
Und das steigert halt ehrlicherweise nichts, nicht mal meine Spannung. Und das, glaube ich, führt mich gerade zu meinem größeren Problem mit dem Film. Ich finde ihn einfach absolut unspannend. Ich verstehe schon, was sie meinen, und das hat auch alles eine gewisse Legitimation. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Aber
der Kameramann heißt ja auch Frank Tidy.
Das ist kein Witz. Saubere Arbeit, ja. aber es ist halt, ich habe mich das erste Mal, dass ich mich wirklich gewundert habe, wie wenig hier eigentlich passiert war, als ich auf die Uhr guckte und merkte, ups, der Film geht schon 42 Minuten. Warum passiert denn hier so wenig? Die Prämisse ist ja ganz gut. Also ich finde das tatsächlich eine ganz süße Idee, Steven Seagal halt irgendwie, wenn er das erste Mal richtig auftaucht, abgesehen von dem kurzen Gespräch da in der Kajüte vom Captain, eben da mit seiner Figur hoch wie breit und dann der Kochmütze und all dem. Ich finde das knuffig. Das hat schon ein bisschen was von Selbstironie oder auch von so einem. Es hat so ein, keine Ahnung, so ein G.I. Joe Fantasy Aspekt irgendwie, den ich eigentlich ganz cool finde. Und dachte mir, das könnte echt was werden, wenn sie an der Stelle weitermachen. Was sie aber nicht tun. Also sie lassen es halt sehr, sehr schnell durchblicken, dass wir eben hier nicht einen Koch haben, der halt toll ist, sondern wir haben einen tollen Typen, der aus persönlichen Gründen jetzt hier Koch ist. Das heißt, sie nehmen sich im Prinzip den spannendsten Aspekt ihrer eigenen Story sehr, sehr schnell in dem Film halt raus und kommen halt nie wieder drauf zurück, was ich echt schade finde, weil da wäre eine Menge drin. Kommen auszumalen, was Jackie Chan aus so einer Figur gemacht hätte. Ja, es ist halt, es ist halt irgendwie, es vergeht so wahnsinnig viel Zeit, bis wir da irgendwie mal, also Gary Busey darf halt das Arschloch vom Dienst geben und das macht keiner so schön wie er, aber dann wird seine Figur eben auch ständig gebrochen, indem er quasi lächerlich gemacht wird und man kann ihn nicht so richtig ernst nehmen, dann darf er einen Drag halt durch die Gegend hopsen, was einer, zwei passabel witzige Momente hatte, aber eigentlich auch nicht wirklich. Dann erfahren wir halt die ganze Hintergrundgeschichte von Erika Eleniaks Figur, Jordan Tate. Und dann haben wir da diesen Rockauftritt von Tommy Lee Jones nebst Band. Bis da endlich mal irgendwas passiert, ist die Stunde rum.
Ja.
Und zwischenzeitlich durfte Steven Seagal gerade mal irgendwie halt Gary Busey einmal hauen und sich ganz kurz balgen mit ein paar Wachen oder so? Militärpolizei, keine Ahnung, was die sind. Und dann verbringt er halt eine halbe Stunde in der Tiefkühltruhe. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung, es hat nicht so richtig dazu geführt, dass ich jetzt so wirklich darauf geierte, dass jetzt was passiert.
Alles nachvollziehbar. Ich tatsächlich, dass der Film erst zu spät oder in Fahrt kommt oder langsam in Fahrt kommt, ist tatsächlich hinten raus so ein bisschen problematisch, weil er ist eben auch deutlich kürzer als andere Actionfilme dieser Größenordnung, als ein Die Hard oder ein Die Hard 2 oder ein Terminator 2, der irgendwie auch zu der Zeit ungefähr rauskam. Also die Geschichte ist irgendwie auch schon in ihrer Größenordnung durchaus vergleichbar. Also der Plot und einfach auch die Größe des Ensembles gebe mehr her. Aber der dauert eben hier nur gut 90 Minuten oder rund 100 Minuten. Ja. Und wenn dann eben eine Stunde fast nichts passiert, dann ist es ein bisschen wenig. Ich meine, auch Die Hard braucht ja auch eine ganze Weile, bis es richtig fetzt. Aber der ist eben auch anders strukturiert. Sehr viel psychologisch dichter, sehr viel interessanter. Genau. Die Figuren sind alle sehr, sehr viel spannender. Wohingegen hier alle Figuren eben extrem, also ich finde, zweidimensional ist was doch ein Kompliment sind. Also du hast im Grunde, der Film gibt sich überhaupt keine Mühe, überhaupt irgendeine Figur ambivalent zu zeichnen. Du weißt sofort, auch wer die Baddies sind, dass Gary Busey nichts Gutes im Schilde führt, ist sofort klar, weil das allererste, was er macht, ist sich mit Steven Seagal, mit Casey Ryback anzulegen. Ja. Es ist alles so wahnsinnig offensichtlich. Zu diesem ganzen hier Gary Busey und Drag-Aspekt, ich finde interessant, ich glaube nicht, dass es sehr reflektiert war, aber interessant, wie schonungslos offen der Film hier auch mit der Homophobie in der Navy umgeht offensichtlich, weil es gibt für alle nichts Lustigeres, als sich gegenseitig als SCH-Wort zu bezeichnen und irgendwie in Fummel rumzulaufen, und das ist alles super, super lustig, und das macht uns zum Beispiel auch schon mal alle kategorisch unsympathisch.
Ja,
nicht nur heute, das war irgendwie auch in den 90ern schon cringe, obwohl ich das Wort nicht benutzt hätte.
Ja, vermutlich nicht, aber es ist eben auch so seltsam. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass die sind da bei ihrer Party, und dann werden sie eben von diesen, nennen wir sie jetzt mal Terroristen, überwältigt. Und natürlich hat keiner irgendwie Waffen dabei und all das. Aber irgendwie nehme ich es ihnen halt auch nicht ab, dass ein ganzes Schiff voller Navy-Soldaten irgendwie im Maschinenraum eingesperrt werden kann, so ohne weiteres. Das ist eben auch was anderes. Wenn du halt irgendwelche Bürohengste oder Leute auf dem Flughafen oder sowas, die eigentlich gerade in die Weihnachtsferien wollten, als Geiseln nimmst, dann ist das halt in irgendeiner Form durchaus nachvollziehbarer. Aber einen Supersoldaten loszuschicken, um andere Supersoldaten zu retten, ist irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein Super zu viel, glaube ich.
Das ist ein guter Punkt, ich habe nie darüber nachgedacht.
Es ist eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind.
Es sind wirklich sehr, sehr wenige. Und am Ende, ich finde es lustig, auch wenn die am Ende da rausgespült werden,
ja,
aus ihrem Kerker im Rumpf des Geschiffes und dann alle dann mit dieser Welle da rausschwappen und hey!
Ja, yeah, wie in SeaWorld oder so. Ja.
Und dann klatscht der Kopf gegen den nächsten Stahlträger und ach, tot. Nein, natürlich nicht.
Nein.
Nee, auf Deck sind es dann plötzlich wieder 100, hat man das Gefühl.
Ja, ja.
Aber unten da im Rumpf des Schiffes sieht man immer nur die immer gleichen 5 Leute, die gegen die Rohre klopfen und hey, lasst uns raus.
Ich finde, sagen wir mal, ein relativ interessanter Aspekt relativ früh im Film ist diese Diskussion, die er da hat mit der Wache vor seiner Gefriertruhe da, also diesem Kühlraum, so. Ja. Das finde ich ganz, ganz interessant. Ich meine, abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, warum sie eigentlich den einzigen, der keine Ahnung von dem Plan hat, da hinstellen.
Weil es die Actionfilmregeln so erfordern.
Ja, ich fürchte auch. Aber wie sie darüber diskutieren und er dann irgendwie zwischendurch irgendwie die angebratenen Küchlein irgendwie rausholen muss aus dem Ofen und so, das hat was. Das ist irgendwie, das ist interessant und da gibt's ein paar schöne Hin und Hers und hat mich ein bisschen hoffen lassen. Mhm. Aber nachdem der dann erledigt ist und Ryback eben rauskommt aus der Kühltruhe, verschwinden diese Aspekte halt eigentlich ehrlicherweise komplett. Ich habe immer so das Gefühl, ich hatte nur das Gefühl, dass sie eben hier Jordan Tate halt reingenommen haben, um eben genau so solche Diskussionen weiterführen zu können. Aber letztendlich führen die eben auch nirgendwo hin. Und spätestens wenn das Playmate des Monats eben Chief O'Brien in den Rücken schießt, ist irgendwie ihre Rolle für mich komplett zu Ende erzählt. Also es passiert dann nicht mehr viel mit.
Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, ich mag den Film lieber als du. Ich hab ein Beef mit dem Film auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube einfach, der Film müsste viel, viel schmieriger sein und dümmer. Und ich habe ein Problem einfach damit, dass sie, glaube ich, einfach größer sein wollen, als ihnen gut zu Gesicht steht. Mhm. Weil sie eben fettes Budget haben, weil anscheinend hier das Mission Statement ist, wir müssen jetzt Steven Seagal zu einem Actionstar machen, der Größenordnung Arnie, Sly, sonst wer. Mhm. Und das funktioniert eben einfach nicht. Er kann nicht schauspielern.
Überhaupt nicht.
Er kann das einfach nicht. Er hat auch tatsächlich null Charisma außerhalb der Action-Szene. Er kann gut mit Messern umgehen, aber dann lass ihn eben das auch das Ganze das machen und reduzieren irgendwie darauf, auf jemanden, der gut ist mit Messern. Wird ja auch erwähnt. Also das ist ja auch so ein klassisches Actionfilm-Trope, dass irgendjemand sagt, ja, er ist natürlich kein Koch, er ist ein Expert in Martial Arts, Weapons and Tactics. Also er kann eigentlich alles. Er ist irgendwie ein Universalgenie, das Schweizer Armeemesser. Und dann lass ihn doch auch sein. Und lass ihn auch dabei irgendwie so richtig, weiß ich, lass ihn auch einen ekligen Shofi dabei sein. Lass ihn einfach Steven Seagal sein, wie in anderen Steven Seagal-Filmen. Ist auch diese ganze Dynamik zwischen ihm und Erika Eleniak, die eben, in der eben versucht wird, so aus Jordan Tate so einen echten Menschen mit Gefühlen, ne, und einer Geschichte zu machen und so. Das funktioniert nicht. Also dann cast nicht Erika Eleniak, die aussieht wie irgendwie 16, lass sie nackt aus der Torte springen und dann irgendwie noch so als angedeutetes Love Interest für Steven Seagal aus dem Film gehen, der aussieht, als wäre er 3-mal älter als sie.
Ja.
Es funktioniert einfach nicht. Mach einen anderen Film daraus, war irgendwie meine Denke. Irgendwie gib ihr nicht diese Kurzhaarfrisur, lass sie nicht irgendwie über das Leben sinnieren, lass nicht irgendwie Steven Seagal verantwortungsvoll sein und irgendwie sie, ach egal. Ich wünschte einfach, der Film wäre einfach geradliniger. Da ist Steven Seagal, Schweinebacke Seagal und der kann irgendwie ab alles und der kommt da mal hin, der ist irgendwie SEAL, Special Ops, irgendwas und räumt da mal richtig auf. Diese ganze Sache mit ihm als Koch, das ist sowas für, ich bin da vielleicht auch jetzt übermäßig streng in der Hinsicht, weil ich denke, also auf Action-Seite funktioniert der Film ganz gut, aber also immer wenn es irgendwie was zu kloppen gibt oder Sachen explodieren, aber dieser ganze Gedanke, er als Koch funktioniert einfach für mich gar nicht, dass etwas, was taugt für so ein Pitch-Meeting an einem Studio-Konferenztisch, wo ab der Drehbuchautor oder sonst wie Produzent reingeht und sagt, ich habe da eine super, super Idee, hier der Typ aus Hard to Kill, aber als Koch und der Koch räumt auf. Und wer hätte gedacht, dass der Koch sie alle klein macht? Und ich denke, das kann man richtig machen,
richtig,
aber nicht mit Steven Seagal, glaube ich.
Vermutlich nicht. Ja, ich finde das absolut richtig, was du da alles sagst. Ich glaube, ich hätte auch mehr Spaß gehabt daran, wenn der Film im ich weiß nicht, ob ich mit dem Wort dümmer tatsächlich so wahnsinnig gut klarkomme.
Geradliniger oder auch diesen bemühten Twist so.
Ja, naja, einfach, genau, so einfach zu sagen, wie das Publikum kommt in den Film, um zu sehen, wie Steven Seagal Leute umbringt. Und dafür passiert eben einfach mal eine Stunde davon gar nichts. Ne?
Das ist auch super fürs Poster, was du gerade gesagt hast. So als Tagline, Steven Seagal bringt Leute um. Alarmstufe Rot.
ruckzuck ist die Fresse dick, genau. Nochmal, ich glaube, ich fand den Film gar nicht wirklich schlecht, schlecht. Ich fand ihn ein bisschen, ein bisschen langweilig. Ich habe einfach, ich habe wirklich gemerkt, wie ich halt wirklich zeitweilig, sind meine Gedanken sonst wohin gewandert. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, ich sollte mich vielleicht mal wieder konzentrieren. Und hatte überhaupt keine Probleme, wieder reinzukommen. Das fand ich viel, viel, viel schlimmer. Ich habe irgendwie ein paar Minuten verpasst, eigentlich, de facto, obwohl ich sie gesehen habe. Ja, aber irgendwie, weiß ich, vielleicht hat sich das auch unterschwellig irgendwie eingebohrt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es hat einfach überhaupt nichts gebracht, weil es eben, er tut so, als würde er eine Geschichte erzählen wollen. Er tut so, als würde er ganz dringend psychologisieren wollen. Mhm. Er tut so, als würde er halt im Prinzip Knöpfe drücken wollen, wie wir sie aus besseren Filmen schon kennen. Aber dann will er, weiß nicht, er will anders sein, er will cooler sein, er will eben kein kühl und unterkühltes Genie als Bösewicht haben, sondern eben voll den Joker und all das. Und ich habe so das Gefühl, du kannst halt wirklich echt minütlich beobachten, wie eine schlechte Idee die nächste jagt. Am Ende der ganzen Geschichte geht halt viel kaputt. Und nochmal, das lässt sich auch durchaus sehen. Ich find's zum Beispiel tatsächlich sehr seltsam. Über Stranix wird ja auch das eine oder andere gesagt.
Ja.
Wie toll er sei und so. Und da werden auch so viele Sachen erwähnt, die er schon gemacht hätte. Und ich denke so bei mir, ich glaube, die hätte ich alle lieber gesehen. wir sind uns sicher, er hat das U-Boot versenkt und im nächsten Moment sehen wir das U-Boot. Dann denken wir, cool, coole Idee. Wie? Weil jetzt ist er aber da.
Ja.
Das ist wie ein Michael Bay.
Be careful what you wish for, ne? Dein Vater hat in den Klonkriegen gekämpft.
Genau, aber es ist, ja, wie auf einmal ist es da wie in einem Michael Bay-Film, weil es gerade gebraucht wird, weißt du? Und denke mir, das sind so, ja, und am Ende dürfen sich dann halt mit dem Messer umzingeln, was ich Steven Seagal tatsächlich mehr abnehme als Tommy Lee Jones, wobei Tommy Lee Jones Abgang, also der hatte mich tatsächlich etwas erschreckt, weil damit habe ich so an der Stelle nicht mehr gerechnet, nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, dachte mir aber, oh, okay, cool.
Fehlt doch damals bei jeder Ausstrahlung im Privatfernsehen, diese Szene. Ja. Der war immer drastisch auch gekürzt und da konnte man auch ganz viele Abgänge der Schurken gar nicht so richtig miterleben. Also ich weiß, bei Tommy Lee Jones fragte ich mich tatsächlich nach Ende des Films, als ich ihn zum ersten Mal sah, irgendwie nachts auf Pro7, ist jetzt tot? Weil du siehst ja natürlich nichts davon, wie er irgendwie Messer in den Hinterkopf bekommt. Aber ja, was mich auch bei dem Endkampf ein bisschen überrascht hat, ist, wie chancenlos eigentlich Stranix von Beginn an gezeigt wird in diesem Kampf. Also es ist ja nicht mal so, dass er in einem einzigen Moment die Oberhand hätte. Also Steven Seagal kriegt einen kleinen Kratzer irgendwie am Handgelenk ab.
Ja.
Und der Rest ist einfach nur, weiß nicht, wie eine Katze, die mit der Maus spielt.
Wobei ich es ganz interessant fand, dass sie es zumindest einmal ganz kurz zeigen, wie ihm Rybacks Messer an der Lederjacke abprallt. Das ist tatsächlich, jetzt wissen wir auch, warum er das Ding trägt, dachte ich so für einen Moment, aber danach war es dann nicht mehr wichtig und wesentlich. Mhm. Das finde ich aber auch eben so seltsam, weil sie eben eigentlich nicht genau wissen, was sie mit Stranix machen wollen. Soll er jetzt einen ernstzunehmenden Gegenspieler auf der gleichen Höhe wie Ryback darstellen? Mhm. Oder soll er der große Stratege sein, der sie alle reinlegt? Letztendlich funktioniert weder sein strategischer Plan besonders gut.
Ja.
Weil der ist von vornherein irgendwie bescheuert. Der müsste eigentlich wissen, dass die Generäle, mit denen er da spricht, wenn es hart auf hart kommt, da eben einfach mal kurz das Schiff versenken, auf dem er sich gerade befindet.
Ja.
Also das wäre auch noch so eine Idee gewesen. Wenn er wüsste, dass das eben tatsächlich darauf hinauslaufen könnte, hätte man drehbuchseitig dafür sorgen können, dass das vielleicht unter Umständen genau das ist, was er will. Aus welchen Gründen auch immer, aber so, ne, aber nee, sie kommt ja völlig aus dem Moostop, weil eben auf einmal diese Raketen da unterwegs sind, während er dann selber Honolulu zerstören will. What? Genau, und dann aber eben ihn eben nicht mal im Zweikampf gut aussehen zu lassen, was eben ja die andere Variante ist. Er hat keinen Heavy. Er hat de facto keinen Heavy. Gary Busey könnte es rein theoretisch sein, ist aber dann dafür auch zu schnell raus aus der Nummer. Comini hat richtige Heavy-Qualitäten hat er auch nicht. Nein. Aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist alles sehr unausgeglichen und wurstelig, habe ich so das Gefühl.
Es ist eben auch die ganzen Henchmen, die er um sich schart, sind eben einfach nur so ein gesichtsloser Klumpatsch. Das ist einfach nur so ein Haufen. Ich glaube, du hast ja auch bereits gesagt, wer sind die eigentlich? Du siehst immer irgendwelche Leute schießen und die gehören ja dann offensichtlich zu Stranix oder haben sich mit ihm irgendwie zusammengetan. Aber wir lernen keinen von denen jemals kennen. Das sind einfach gesichtslose Menschen, die da irgendwie rumstehen und dann eben auf den Abzug drücken, wenn es gefordert ist. Ja. Woher kommen die eigentlich? Wer sind die eigentlich? Also tatsächlich dann lieber, ich möchte jetzt auch nicht, ich tue es jetzt aber trotzdem auf Die Hard verweisen, weil es einfach so das mustergültige Beispiel dafür ist, dann eher so eine überschaubare Gruppe Baddies, 7, 8, 10 Leute und wir können allen irgendwie eine Charaktereigenschaft zuordnen oder zumindest ein Gesicht.
Ja.
Irgend so ein hervorstechendes Merkmal, auch wenn es nur vielleicht rein optischer Natur ist. Total okay, total ausreichend. Aber sowas hier, du hast zwei Männer, die um die Wette chargieren. Wer ist größenwahnsinniger, durchgeknallter, irrer? Mhm. Und eben einen, ja, fast schon bürokratisch anmutenden Sidekick, der eben Chief O'Brien spielt in einer anderen Fernsehserie. Mhm. Ist nicht die beste Idee, genauso wenig wie es, glaube ich, ich bin echt am Überlegen, ob es jemals gut funktioniert hat, jemals eine gute Idee war, wieder dieses abgegriffene erzählerische Stereotyp zu bemühen, von wegen, wir lassen mal wichtig aussehende Männer an einem runden Tisch, den von dir erwähnten War Room da, darüber Auskunft geben, was für ein Genie doch unser Oberbaddy ist.
Oder was für ein toller Typ halt tatsächlich der Gute
ist. Ja, natürlich, genau. Das ist am besten beides. Das ist so der Jackpot unter den Actionfilmen quasi. Ne? Da haben wir beide Elemente, genau. Er hier Expert in Martial Arts, Weapons and Tactics, also Casey Ryback, und hier Stranix ein aussätziger, aber brillanter Stratege, Ex-Militär und so weiter und so fort. Ach, ich weiß nicht. Das funktioniert aber einfach nicht, weil wir nichts von dem Genie sehen tatsächlich in seinem Plan. Weil der Plan ja auch so zerfasert. Ich habe mich da eben auch gefragt, mit dem Vorwissen, dass eben das basiert auf einem sehr viel ambitionierteren Drehbuch, das angeblich das dreifache Budget verschlungen hätte, hätten sie es so gedreht, wie ursprünglich konzipiert und der Film da wahrscheinlich auch 30 Minuten länger gewesen wäre, ob es dann funktioniert hätte. Weil es wirkt so verkürzt, dass ich dem auch irgendwann einfach nicht mehr folgen kann. Mit der Konsequenz nicht nur, dass eben auch für mich die ganze Geografie dahin ist, also diese, dass ich mich nicht mehr verorten kann im Geschehen und mich dann teilweise auch frage, wo ist jetzt gerade wer? Wo verstecken die sich? Sind die auf einem anderen Schiff? Ja, offensichtlich. Was sprengen die eigentlich gerade in die Luft? Was soll dieser Hubschrauber? Ach, egal, da fliegt er schon in die Luft. Aber eben auch, dass ich verstehe den Plan nicht mehr des Bösewichts.
Ja. Was will er eigentlich?
Ja.
Also am Anfang klingt es halt ehrlicherweise so, als würde er vor allem die Raketen und schweren Waffen der Missouri klauen wollen, um sie weiter zu verkaufen vielleicht an irgendwelche, weil ja auch so auf den Irakkrieg eingegangen ist, wird halt vielleicht irgendwie in die Richtung oder sowas.
Ja,
aber es wird halt nie genau gesagt und letztendlich will er dann halt mit den Waffen Honolulu angreifen. Also es ist nicht mehr nachvollziehbar. Ich verstehe auch nicht so ganz genau, was eigentlich die Motivation von allen Beteiligten ist. Ich meine, Gary Busey ist halt sauer, weil er nicht der Captain ist und will halt Kalif werden anstelle des Kalifen. Aber das ist irgendwie, finde ich auch nicht sehr abendfüllend irgendwie als Motivation, weil man wie denkt, naja, okay, jetzt hat er seinen Captain umgebracht und jetzt hat er ein Schiff, aber was bringt's ihm? Also ich meine, jetzt ist er ein Pirat oder was? Kann er in irgendeinem befeindeten Land anheuern? Oder was ist jetzt der? Also, was macht der da? Also,
auch so eine klassische Actionfilm-Problematik ist, dass sie eben immer, ich frage mich immer, wer bei denen anheuert, weil die sind ja beide offensichtlich einfach, bei denen ist was durchgebrannt. Wer will denn für die arbeiten?
Richtig.
Also, wenn Gary Busey mein Boss wäre, würde mir sagen, bring alle um.
Das ist ja unwahrscheinlich, ne? Ja.
Ich wäre der Erste, der runterspringt ins Meer.
Ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie eigentlich Erika Eleniak da reingenommen haben. Also ich meine, ja, sie war halt eine der beiden großen Stars aus Baywatch.
Zu dem Zeitpunkt schon?
Ich glaube ja. Ich meine, Baywatch lief von 89, glaube ich, an. Ne?
Ich dachte, sie wäre gar nicht von Anfang dabei gewesen.
Okay. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe Baywatch nie so ausführlich gesehen. Kann auch sein, dass es vielleicht danach war. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche ein Playboy-Foto gesehen, wo sie eben so eine Kapitänsmütze auf hat.
Ja.
Und dachte so bei mir, okay. Jetzt weiß ich, warum sie das hat und wie im wenn sie aus der Torte kommt. Mhm. Auch das ist fand ich eben auch so erschreckend cringy, weil ich irgendwie dachte irgendwie, ja, na gut, okay, also sie ist halt dafür jetzt wie engagiert, eben aus der Torte zu kommen. darauf noch ein bisschen rumlamentieren, dass das eigentlich irgendwie unter ihrem Niveau wäre, macht's aber dann trotzdem, wird unter Drogen gesetzt und kommt dann irgendwie doch aus der Torte und kriegt nicht mit, dass der Raum leer ist.
Weil sie die Augen geschlossen hat, weil sie eben echt in ihrer Kunst aufgeht.
Na, aber das merkt man doch, wenn man allein im Raum ist, selbst wenn man die Augen zu hat, das sollte man meinen. Also vor allem, wenn man eigentlich glaubt, dass man vor 50 bis 100 Seeleuten auftritt, ja, die vermutlich johlen und applaudieren würden oder sowas. Also, dann darf sie ja ein bisschen tanzen und was ihr Chirurg gegeben hat, durch die Gegend schwenken.
Ich bin ja vollkommen bei dir. Du hast ja auch, ist eine Szene auch, die, über die ich jedes Mal stolpere und auch schon in den 90ern gestolpert bin. Ich dachte, warum macht die einfach weiter? Nur für den Gag natürlich, damit eben Steven Seagal sagen kann, hier, stopp, anziehen.
Ja, es ist halt kein besonders guter Gag, das ist halt, na gut.
Es ist das, was eben Steven Seagal zu leisten in der Lage ist. Also, weil er ist eben kein Typ für One-Liner, er kann nicht schauspielern, er funktioniert nur gut im Zusammenspiel mit anderen. Von daher sollte man vielleicht auch dankbar sein,
dass wenn er sie nicht gerade verprügelt.
Wenn er sie nicht verprügelt.
Es gibt ja die ein oder andere Geschichte, wie er ständig irgendwelche Stuntmen haut und so. Also.
Sie stecken ihn im späteren Verlauf des Films mit ein paar charismatischen Köpfen zusammen. Die kriegen auch eine kurze Backstory verpasst, im Sinne von, du bist doch der und der und du hast doch das und das gemacht und ich bin ja eigentlich schon pensioniert und du zufällig hier. Mhm. So irgendwie die Loser-Gang. Ich glaube, der Gedanke war schon, dass man sich auch so emotional denen dann ein bisschen verbunden fühlt, weil das sind irgendwie alles Underdogs. Mhm. Und da ist eben schon wieder dieses für mich sehr, sehr große erzählerische Problem. Steven Seagal ist eben niemals ein Underdog. Wie in anderen guten, auch gut, durchaus gut geratenen Die Hard-Klonen, weil die gibt's ja auch. Aber eine der quintessentiellen Zutaten ist eben, nennt man das so? Sagt man das so? Eine essentielle Zutaten ist eben, genau, du brauchst in der Heldenrolle jemanden, der sich erstmal beweisen muss. Und Steven Seagal muss sich niemals beweisen. Gary Busey kommt rein, will ihn zur Sau machen. Ja. Und Steven Seagal macht ihn zur Sau. Weil Gary Busey ist total die Nulpe. Und das lässt ja auch jeden spüren, inklusive der hier Abgestellten hier von Gary Busey. Und Gary Busey geht aus dem Raum als der Verlierer. Und Casey Ryback triumphiert über alle. Und von diesem Punkt an gibt es einfach, ich gehe jetzt vielleicht zu analytisch ran, weil das ist ein dummer Actionfilm. Das ist gut, ist nicht dumm, ich sollte nicht dummer Actionfilm sagen. Aber es gibt keine Weiterentwicklung für die Figur. Die Figur ist zu Ende erzählt. Er ist der King über alles, er kann alles. Ende des Films. Alles andere ist halt nur Deko, die ganze Explosion.
Genau, er muss nur aus dem Kühlraum rauskommen und dann geht's rund.
Wir stellen zu keinem Moment in Frage, dass er über alle triumphieren wird. Und wenn er es eben mal selber nicht kann, dann hilft ihm eben Erica Eleniak und erschießt hier Chief O'Brien.
Ja.
Und er reagiert nicht mal wirklich drauf. Ich weiß nicht, ich habe mich auch gefragt, soll die Szene amüsant sein, dass er eben quasi nur so eine hochgezogene Augenbraue dafür übrig hat? Oder, also im Sinne von, ich wusste, dass ich nicht in Todesgefahr bin, weißt du, weil keiner tötet Steven Seagal. Oder, wollte er ihr was beweisen, so im Sinne, Baby, guck mal, wie cool ich geblieben bin, oder, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt, also, gib ihm doch diesen einen Moment der Menschlichkeit, indem er einmal sagt so, oh, scheiße, das war knapp. Irgendwie sowas, aber es kommt überhaupt nichts.
Nein, er hat das auch gar nicht. Das kannst du zumindest nicht vermitteln. Ich meine, also nun habe ich tatsächlich an Tommy Lee Jones Charakter in diesem Film und wie er dargestellt wird und was er macht, ihm wirklich nichts Gutes gelassen. Mhm. Aber spätestens, wenn die beiden eben in ihr das Helden- und Schurkengeplänkel beginnen, gegen Ende des Films, merkt man halt einfach noch mehr, selbst wenn Tommy Lee Jones nicht auf der Höhe ist und wie nicht das macht, was ich zumindest gerne von ihm sehe, ist er immer noch im Klassen besser als ein Steven Seagal, weil es ist halt einfach, er spielt ihn halt so mühelos an die Wand. Also er muss wirklich nicht mal großartig was machen und sie macht eine bessere Figur, einfach nur indem er den Mund aufmacht und geradeaus spricht.
Ein akzentfreies Englisch hilft nämlich gar nicht weiter. Ich finde es retrospektiv lustig, dass sich so viele Menschen anodings darüber amüsiert haben, dass eben Van Damme schlechtes Englisch spricht und dass Schwarzenegger schlechtes Englisch spricht und dass eben Stallone nuschelt noch und nöcher. Aber weißt du, verdammt doch mal, die waren alle größere Stars, als Steven Seagal es jemals war. Selbst in seinen besten Zeiten. Und er kann eben sprechen, aber sonst nichts. Er ist eine charismafreie Zone. Und ich habe tatsächlich seine Produktion eine Zeit lang echt gerne geguckt, weil das war eben immer ein Garant dafür, dass es so so ganz geradlinige Action-Kost ist. Meistens auch hochwertig produziert, weil das waren keine kleinen Produktionen. Irgendwann hörte das Ganze dann auf. Hier Born to Die, Glimmer Man, das war schon alles kaum noch guckbar, aber so eine Zeit lang, später 80er bis früher, Mitte 90er, eben auch, weil er gute Freunde hatte bei Warner, hat er wirklich hochwertig produzierte, sehr straighte Actioner gemacht und das war gerade so im Angesicht vieler Filme, die schon so ein bisschen flapsig waren und dann irgendwie plötzlich Action-Komödien waren und dann gab es irgendwie noch so romantische Subplots, die kein Mensch brauchte, immer auch erfrischend, sowas zu sehen, aber er selber hat eben echt wenig dazu beigetragen zum Gelingen dieser Filme, also ihn muss man einfach erdulden und ich habe die Filme für alles andere geguckt. Auch das Sequel ist toll. Ich finde ihn besser als hier den ersten Teil, aber eben wegen Eric Bogosian als Schurken. Er selber ist furchtbar. Auf jeden Fall gut besetzt in jeder Hinsicht, bis auf ihn.
Ach Gott.
Das Sequel war für mich ein magisches Kinoerlebnis. Ich muss das kurz erzählen.
Ja, bitte.
Ich war im Odeon-Kino in Würzburg. Das gibt sich wer. Und es war mein erster ab 18 Film, den ich im Kino geguckt habe. Das war 95 und ich war so stolz darauf. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Sage ich ja das ein oder andere Mal. Aber in diesem Raucherkino damals, da durfte man noch rauchen. Bis 97, 98, irgendwann wurde es dicht gemacht. Also im Erdgeschoss war das Porno-Kino und oben waren eben die Mainstream-Filme. Unten lief dann das Herrenprogramm, so nannten sie das, glaube ich. Aber geraucht werden durfte in jedem Saal. Es wurde auch Alkohol ausgeschenkt, nicht an mich wohlgemerkt, aber ich kam in meinen Reihen mit einem gefälschten Schülerausweis. Und wir haben Kirschcola getrunken und gepafft, Zigaretten gepafft, Rothändle.
Auch das noch.
Und es war echt magisch, diese Nachmittagsvorstellung von Alarmstufe Rot 2. Es war echt magisch. Es war ein magischer Kinomoment für mich.
Ja.
Und den habe ich eben mit Steven Seagal verbracht. Und vielleicht ist es auch das, was irgendwie auch abfärbt auf diesen Film, dass ich mir denke, es ist nicht alles schlecht, das sind auch gute Sachen in dem Film. Diese ganzen Booby-Traps hier mit Stahlträgern durch den Körper und explodierender Mikrowelle ist hübsch. Hier, Tommy Lee Jones rutscht auf dem Deck einmal aus, offensichtlich ein Goof, den haben sie einfach drin behalten.
Ja.
Weil ich glaube, er kann nicht so überzeugend ausrutschen. Also er läuft da einfach lang, flupp, fliegt auf den Rücken, sieht echt schmerzhaft aus.
Ja.
Er strampelt sich hoch und schimpft wie ein Berserker. Und nie im Leben war das so gespielt. Das war. Und der Film hat eben hübsche Momente. Also.
Ja, das möchte ich ihm auch gar nicht abstreiten oder absprechen.
Bisschen wenig, aber richtig, das ist ja auch recht kurz.
Naja, ich finde 100 Minuten ehrlicherweise nicht unbedingt kurz. Hm. Also sicherlich kürzer als andere vergleichbare Filme, das hatten wir ja vorhin. Aber ich finde ihn eben. Ich finde ihn halt sehr langatmig. Mhm. Das finde ich halt so schlimm, weil wenn es dann irgendwann mal zur Sache geht, bin ich eigentlich gedanklich schon ganz woanders. Und das fand ich halt. Ja, das ist halt echt blöd, weil der Film hat halt das Potenzial. Ich finde die Story gar nicht so doof. Ich meine, irgendwann versteht man nicht mehr den Plan des Bösewichts, aber grundsätzlich, ich finde die Prämisse nicht halb verkehrt. Ja. So. Und wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, zumindest so Kleinigkeiten hätte, die mich irgendwie bei Laune halten würden, dann wäre ich halt total dabei, abzuwarten, bis dann eben diese Momente kommen, die wegen denen es sich lohnt, diesen Film zu gucken. Hm. Wenn ich aber eben das nicht bekomme, dann schalte ich halt einfach nach einer Weile ab. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, aber ich denke so bei mir, ich mag eigentlich nicht so richtig anwesend sein für etwas, was so offenkundig gegen die Wand gefahren wird, weil es eben nicht Fisch und nicht Fleisch ist.
Was natürlich nicht der kritische Konsens war damals, der da sagte, das sei Steven Seagals bester Film.
Was vielleicht auch am Kontext liegt, ich weiß es nicht. Ich meine, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigte und las, dass er für zwei Oscars nominiert war, zog ich beide Augenbrauen ruckartig nach oben, aber dann las ich, dass es für Sound und Sounddesign war oder so ähnlich. Ja, okay, na gut. Wobei ich da allerdings auch nichts jetzt wirklich großartig gehört hätte, was das wie rechtfertigen würde, aber na, von mir aus.
Kein Shaming für alle Sounddesignerinnen und Sounddesigner.
Nein, das war auch nicht der. Ja. Aber ich hab halt nichts rausgehört. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was sonst so 92 im Kino war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ausgerechnet Under Siege so einen tollen Sound hatte. Also,
der war nominiert?
Ja.
Der direkte Konkurrenz mit T2 wahrscheinlich nicht gewonnen, nehme ich an.
Ich vermute, ich glaube auch, dass er nicht gewonnen hat. Nee. Nun, wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich eben so das Gefühl, wie hat das nochmal? Gary Busey fand ich toll. Hm. Ich ärgere mich nicht, Erika Eleniak zu sehen. Steven Seagal ist mir einfach, ich glaube, ich finde den Typen einfach so unglaublich unsympathisch, dass das auch immer ganz viel abfärbt. Ich finde die Prämisse des Films tatsächlich hübsch.
Ja.
Daraus hätte man halt noch viel mehr machen können und gerade die Geschichte mit dem Koch fand ich halt eine wirklich gute Idee, die ja nirgendwo hinführt. Tommy Lee Jones finde ich fast unerträglich. Oh. Es gibt ein paar wirklich, ja, es gibt echt nette Momente und Strannix Abgang ist ein Highlight, muss man auch ganz ehrlich sagen. Alles in allem muss ich halt dann doch mal wieder, das ist ja schon zum Klischee geworden, dass ich eben einfach mit Actionfilmen dieser Art halt selten bis nie was wirklich anfangen kann. Aber es trifft es halt hier wieder ziemlich genau.
Aber du hast vollkommen nachvollziehbare Gründe genannt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, du tust dir selber auch damit ein bisschen Unrecht oder bist zu hart zu dir, weil ich glaube, dass wir über diese Art von Actionfilmen schon mehr als einmal hier gesprochen haben. Und das kann man eben auch gut machen tatsächlich. Also ich glaube, ist jetzt mitnichten der einzige Epigone so im Fahrwasser von Stipp langsam und ich glaube, wenn wir sowas in der Art schon mal besprochen haben, sind wir fair. Ich glaube, hier gibt es einfach strukturelle Probleme, gibt es ein Problem mit der Prämisse, beziehungsweise einfach mit der Besetzung, die diese Prämisse nicht tragen kann, mit dem Koch, und ihr fehlt mir einfach zu viel. Also ich mutmaße einfach mal, hier steckt irgendwo ein sehr guter Film drin. Ich finde den da grundsolide. Verstehe nicht ein bisschen, woher der außerordentlich gute Ruf kommt, vielleicht auch nur im Kontext des sonstigen Seagalschen Schaffens, was eben nicht so von der Kritik heiß geliebt wird, außer vielleicht Executive Decision, den er ein paar Jahre später gemacht hat, aber da ist ja der besondere Gag, dass er, Achtung Spoiler, nach 30 Minuten stirbt. Einsame Entscheidung, den ich auch im Kino gesehen habe, der übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Auch eine Art Die Hard on a Plane. Aber eben mit Kurt Russell als Actionhelden. Und Steven Seagal spielt eben die Nebenrolle als irgendwie Seal Squad, sonst was, Sondereinheit, kommt an Bord des gekaperten Flugzeugs und bam, ist tot. Und das ist der besondere Gag des Films. Was haben wir alle damals im Kino geguckt? Wie gesagt, eigentlich wollte ich nur zu einem Punkt, ich glaube, du warst schon fair in deinen Kritikpunkten. Und ich teile dir auch zum großen Teil. Es ist einfach, es wirkt halt so lieblos, ne? Ich meine, Tom Lee Jones, Gary Busey, beide für sich super, lass sie bitte nicht dieselbe Rolle spielen. Ja, Koch, der sich zum Superhelden empowert, total tolle Idee, lass sie nicht von Steven Seagal spielen, von dem jeder ab Minute eins sagt, oh, Steven Seagal, du bist der Geilste. Mach das einfach nicht. Wenn du das ganze Satellitennetzwerk hier zerstörst, zeig mir doch wenigstens ein Special Effect Shot. Lass nicht irgendwie einen gesichtslosen, grauhaarigen Typen da an so einem Tisch sagen so, oh, sie haben die ganzen Satelliten zerstört. Das erinnert mich an alte Star Trek-Folgen, wo das Raumschiff wackelt und oh, Angriff der Klingonen, jetzt wackeln wir mal von links nach rechts und gucken ganz dramatisch. Das macht man einfach nicht. Wenn du Geld zur Verfügung hast, zeig uns was. Also ich weiß, sie hat nicht so viel Geld zur Verfügung, wie sie es gerne gehabt hätten, aber es dauert 60 Minuten bis zur ersten Explosion, nämlich wenn dieser Helikopter da in die Luft fliegt. Aber
das finde ich ja nicht mal schlimm. Ich finde ja nicht mal schlimm, dass es 60 Minuten bis zur ersten Explosion dauert. Ich finde halt schlimm, dass dazwischen nicht wirklich was ist, was mich bei der Stange hält.
Ja.
Weil vielleicht hat das auch was mit meiner Erwartung zu tun, weil ich bin halt wirklich kein großer Cigar-Fan und so, aber ich hätte halt schon erwartet, dass er eben wirklich, so wie er auch eingeführt wird, also seine Figur Ryback, dass er eben einfach mehr zu tun hat, außer eben durch eine geschlossene Tür mit einer Wache zu reden, obwohl ich das irgendwie ganz cool fand, wie sie das gelöst haben und so, und das ist ein nettes Hin und Her. Ja, aber es ist halt, ich weiß auch nicht, ach, keine Ahnung. Also, ja, wieder so ein Moment von, ja, haben wir jetzt auch mal gesehen.
Ja, ich fand es, ehrlich gesagt, ganz ausschlussreich, so die Interview zu lesen mit Andrew Davis, viele Jahre after the fact, die da eben sehr, sehr eindeutig ist, wo er die positiven Punkte des Films sieht und eben in der Zusammenarbeit mit Tommy Lee Jones, dass er eben danach diese Zusammenarbeit fortsetzen konnte und dass eben, er erwähnt auch, wie viele Minuten genau Steven Seagal in dem Film zu sehen ist und dass es vielleicht eine gute Idee war, dass er nur in 40 der 100 Minuten überhaupt vorkommt oder von ihm geredet wird. Ja. Und also er macht schon relativ klar, dass es einfach da, dass er da unter gewissen Einschränkungen arbeiten musste und ist aber dennoch, glaube ich, einigermaßen zufrieden mit dem Film. Und du hattest natürlich recht mit Erika Eleniak, sie war von Beginn an dabei in Baywatch, also eine etablierte Fernsehgröße zu der Zeit, wobei, ich glaube, Baywatch war auch gar nicht so erfolgreich in den USA. War das nicht so, dass sie die absetzen wollten und David Hasselhoff hat die dann aus eigener Tasche quasi finanziert?
Mir ist so, als ob, aber es hat sich dann irgendwann, also spätestens Mitte der 90er hat sich das, glaube ich, ganz schön geändert. Also
Ja.
Es war eher so ein Guilty Pleasure, so Trash-TV.
Ja.
Hat sich ja darüber gefreut, wenn sie in Zeitlupe den Strand runterrennen. Mhm. Und ansonsten hat man eher, glaube ich, ist ein bisschen belächelt.
Mhm.
Spätestens als dann Baywatch Nights rauskam.
Baywatch Nights.
Ja. Aber Baywatch hat eben auch die Karrieren von Erika Laniak und Pamela Anderson und Jasmine Bleeth durchaus beflügelt zu jenen Zeiten. Ne?
Also. Pamela Anderson hat ja danach auch ein paar Jahre später auch noch einen Film auf dem Boot gemacht.
Ja? Mhm. Ach so. Der hat einen Moment gedauert.
Mit einem anderen Tommy Lee, glaube ich.
Da wird hier mal besser. Sehr schön.
Mal gucken. Ich wollte jetzt aber gucken, ob wir den besprechen, aber unwahrscheinlich. Ja, war eine gute Zeit heute mit dir. Ja, bisschen kurz, nächste Woche aber wieder mehr zu
richtig bieten. Was machen wir denn nächste Woche? Erzähl mal.
Welchen suche ich bitte mal aus? Ein Double Feature. Und zwar sprechen wir über einen Dino-Film, auf den ich mich tatsächlich freue, den ich ungelogen seit seinem Erscheinen in hiesigen Videotheken anno 93 nicht mehr gesehen habe. Es handelt sich um Roger Cormans Produktion von Carnosaur? Carnosaurus, sage ich jetzt einfach mal so.
Sehr schön. Genau,
aus dem Jahr 1993, wie bereits erwähnt. Und was gibt's denn noch?
Ansonsten reden wir dann noch von über einen Horror-Muppet-Film von 1986, quasi so im Fahrwasser all der Gremlins, die es da zu der Zeit gab. Wir reden nämlich über Critters.
Yay.
Da habe ich auch 100 Jahre nicht gesehen. Bin sehr gespannt, wie der gealtert ist, weil ich fand ihn mal irgendwann richtig, richtig toll.
Ich auch, ja. Tatsächlich. Und aber die Erinnerung, wie gesagt, die will aufgefrischt werden, die ist jetzt mal locker knapp 30 Jahre alt.
Also. Mindestens, wenn das mal reicht, ja.
Alright. Wir haben es nicht erwähnt, aber ihr solltet auf jeden Fall auf alenafox.de gehen.
Ja, finde ich auch. Und bei der Gelegenheit vielleicht nochmal bei Patreon und Steady vorbeigucken und vielleicht mal sehen, ob man da vielleicht den einen oder anderen Euro zur Verfügung hat, um dieses Format hier zu unterstützen.
Genau. Wenn euch diese Episode zu kurz war, hört doch einfach unser Gespräch zu Star Wars Episode 2 nach. Das ist mal locker doppelt so lange.
Da gab es ein bisschen mehr zu sagen. Ja.
Alright.
Also.
Adios. Dann,
bye-bye.
Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alenafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!